ARD.
Bio läuft. Kühe mit Zugang zur Weide, Gemüse ohne Pestizide, das wird bei uns in Deutschland immer beliebter. Im Supermarkt, Drogerie oder beim Discounter. Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland wird jedes Jahr mehr. Vergangenes Jahr lag er bei 18 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 7%. Wir schauen jetzt in den nächsten 10 Minuten, ist das wirklich so viel, wie es klingt? Und können die Landwirte in Deutschland da eigentlich mithalten? Denn Spoiler, zur Wahrheit gehört auch, zum Beispiel bei den Bio-Karotten klappt das nicht. 40% davon kommen aus dem Ausland. Und dann klären wir auch noch ganz am Ende, ob wir eigentlich jedem Bio-Siegel einfach so vertrauen können. All das jetzt hier bei 10 Minuten Wirtschaft, eurem Podcast, der euch mit Hintergrundinfos und einer Analyse in Sachen Wirtschaft versorgt. Uns gibt es immer montags bis freitags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Nils Walker. Los geht's! Beim Thema Landwirtschaft und Bio kennt sich meine Kollegin Astrid Kühn aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion ziemlich gut aus und deswegen habe ich sie mir gleich in den Podcast geholt. Hallo Astrid.
Och, das hast du aber nett gesagt. Hi Nils.
Astrid, früher hatten Bio-Lebensmittel so ein bisschen, ja schon, einen Touch von etwas Besonderem, weil sie waren immer ziemlich teuer und auch nicht so leicht zu kriegen, gab es immer nur so einen speziellen Märkten, aber inzwischen sehe ich Bio ja echt überall und frage mich dann, kauft denn auch jeder inzwischen Bio?
Das ist Mainstream geworden. Ist, meinst du? Naja, also fast alle Haushalte, 97%, kaufen zumindest gelegentlich Bio. Und dabei hilft ganz sicher, dass man jetzt nicht mehr wie früher extra noch in den Reformladen, ins Bio-Fachhaus muss, sondern Supermärkte und Discounter, die haben ja mittlerweile ein breites Bio-Angebot. Die setzen auch rund 10 Milliarden Euro mit Bio-Lebensmitteln um. Besonders starke Zuwächse, die verzeichnen auch die Drogerien. Da greifen vor allen Dingen jüngere Menschen stark zu, sei es der Fruchtsaft oder der Bio-Aufstrich, ne, weil ein Kühlregal haben die ja meistens nicht, aber eben andere Bio-Produkte. Mhm. Also das Wachstum von Bio, das kommt tatsächlich durch höhere Nachfrage und nicht nur durch höhere Produktpreise. Die sind tatsächlich eher gesunken und auch dadurch wächst natürlich nochmal die Popularität von Bio im Einkaufswagen.
Ja, okay, gut, klar, wenn es günstiger wird, ist klar, dass mehr Leute das haben wollen. Klingt für mich jetzt aber auch so ein bisschen, als wäre da Potenzial. Also heißt das denn auch, dass jetzt vielleicht mehr deutsche Landwirte umstellen und sagen, yo, ich erzeuge jetzt Bio-Lebensmittel?
Potenzial ist auf jeden Fall da, aber man kriegt es irgendwie noch nicht so richtig auf die Straße. Und tatsächlich, wenn man jetzt auf die Zahl der Biohöfe guckt, die ist sogar leicht rückläufig gewesen im vergangenen Jahr. Ach. Wie ja auch die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt. Ne? Also da ist Bio jetzt kein Ausreißer. Wenn man mal auf die Flächen guckt, nur knapp 12% der deutschen Äcker werden ökologisch bewirtschaftet. Und das, obwohl es erklärtes politisches Ziel ist, 30% Biolandwirtschaft bis 2030 in Deutschland zu schaffen. Die allermeisten sagen, das wird wohl scheitern. Hm. Und die Gründe dafür sind eben sehr vielschichtig. Ne? Also eigentlich müsste man sich da jetzt jede Branche, jeden Hof einzeln angucken. Aber vor allem ziehen sich zwei Argumente durch. Und zwar, dass Bio einfach viel Bürokratie bedeutet. Es gibt da aufwendige Prüfungen, hohe Anforderungen an Landwirte. Und das ist fast noch wichtiger, der Markt, der muss es hergeben. Also es muss sich einfach wirtschaftlich lohnen. Denn am Ende ist jeder Hof auch ein wirtschaftlicher Betrieb, der am Ende einfach schwarze Zahlen schreiben muss.
Ja, aber würde es sich denn lohnen? Also wenn mehr Menschen Bio kaufen, wenn die Nachfrage da ist, dann denke ich im ersten Moment so, ja, dann scheint es sich doch zu lohnen. Oder ist Bio jetzt zu billig geworden, dass sich diese komplizierte Umstellung nicht lohnt? Also was ist da los? Weil ich denke irgendwie, Bio könnte doch ein Businessmodell sein.
Ja, also es ist schon so, dass der Markt wächst sukzessive. Allerdings muss man die Dimension wirklich nochmal klar ziehen. Wir sind hier immer noch bei Nische. Hm. Beispiel Schweinefleisch. Der Bioanteil in der Produktion liegt bei unter 1%. In vielen anderen Bereichen ist der Anteil nicht viel höher. Ja, die Nachfrage zieht jetzt etwas an. Das merken auch die Bioerzeuger, also von Milchbauern über Eierproduzenten bis hin zu Schweinen. Ist die Nachfrage gerade höher als das Angebot? Trotzdem ist das aber für viele Landwirte einfach allein nicht genug Anreiz, um umzustellen.
Warum denn? Also was fehlt denn da, dass sozusagen jetzt gesagt wird, okay, ab jetzt lohnt es sich?
Es ist sehr kleinteilig. Also im Grunde muss man sich jeden Hof, jeden Standort angucken, ob der überhaupt für Bio geeignet ist. Denn nicht jeder Hof kann überhaupt auf Bio umstellen, selbst wenn er will. Also wenn ich zum Beispiel Milchbauer bin, aber baulich keine Möglichkeit habe, meine Milchkühe auf die Weide zu lassen, dann kann ich eigentlich kein Öko mehr machen. Denn die Regeln zum Weidezugang seitens der EU für Bio-Milchhöfe, die wurden jetzt nochmal verschärft. Das hat sogar dazu geführt, dass einige aus Bio ausgestiegen sind und jetzt wieder konventionell machen, weil sie es eben gar nicht anders leisten können. Also da siehst du schon, das ist extrem kompliziert und auch sonst ist eine Umstellung meistens teuer und aufwendig. Für Bio gibt es tatsächlich, das ist kein Klischee, es gibt besonders viele Auflagen, Prüfungen, Regularien und am Ende bin ich als Landwirtin eben darauf angewiesen, dass die Preise auskömmlich sind und dass die Nachfrage auch hoch bleibt und das jetzt nicht nur ein Trend ist. Die Erzeugerpreise im Biobereich, die sind aber nicht durch die Bank besser als für konventionelle Erzeuger, sondern auch die schwanken. Beispiel Biomöhren, da traf vergangenes Jahr eine hohe Nachfrage auf ein niedriges Angebot. Eigentlich ja gut für die Preise, würde man meinen, aber nein, die Bauern haben trotzdem schlecht verdient. Denn es gab einfach viele preisgünstige Importe aus den Niederlanden und Dänemark. Die haben die Preise gedrückt. Dazu kamen dann Rabattaktionen im Lebensmitteleinzelhandel. Und dann haben wir noch weitere Themen in der Landwirtschaft. Zum Beispiel das Thema Hofnachfolgen. Viele Betriebsleiter sind über 50. Die scheuen jetzt einfach das Risiko, nochmal so langfristig zu investieren. In den Umbau neuer Ställe hin zu Bio etc. pp. Gerade wenn sie zum Beispiel keine Hofnachfolge sicher haben und die Perspektiven ohnehin unklar sind.
Okay, Astrid, ich merke, wenn ich dir eine Frage stelle, dann braucht man echt nur so pieken und da kommt jede Menge Wissen aus dir raus. Aber
ich habe dich vorgewarnt.
Ja, ich habe selbst Schuld. Aber sag mal, nochmal kurz zurück zum Thema. Also wenn du sagst, das heimische Bioangebot, das ist erstmal weiterhin knapp, weil nicht so viele Höfe umstellen. Was heißt denn das jetzt so für die Zukunft? Also heißt das, du hast eben schon Bioware aus dem Ausland angesprochen, dass einfach, wenn wir in Deutschland mehr Bio kaufen, dass es dann gar nicht aus Deutschland kommt, sondern dass das importiert werden muss oder wie?
Ja, das führt dazu, dass der Handel eben schauen muss, wo der Bedarf an Bio gesättigt werden kann, wenn die Nachfrage so hoch bleibt. Und Importe sind da eine Möglichkeit, klar. In der Landwirtschaft sind die, das muss man vielleicht auch einordnen, ohnehin an der Tagesordnung. Also ganz knapp könnte ich jetzt sagen, bei allem, was über Brot, Schnitzel und Kartoffeln hinausgeht, muss Deutschland eh mehr oder weniger dazu kaufen, auch im konventionellen Bereich.
Brot, Schnitzel und Kartoffeln. Das können wir.
Also auch da ist unser Selbstversorgungsgrad nicht bei 100%. Bei Bio-Lebensmitteln ist der Selbstversorgungsgrad noch geringer. Die Importquote bei Biotomaten und Gurken liegt bei rund 90%, bei Zucchini bei knapp 80%. Und da denkt man, eigentlich kann man die ja nun wirklich hierzulande ganz gut anbauen.
Und sag mal, wie ist es denn, schauen wir mal von einer anderen Sichtachse drauf, für mich als Verbraucher. Bio hat ja erstmal ein positives Image, deswegen greifen wahrscheinlich viele Leute zu, aber Astrid, stimmt das eigentlich? Also sag mal so, in Sachen Gesundheit und Nachhaltigkeit, ist Bio da wirklich besser?
Also was wissenschaftlich belegt ist, ist, dass ökologische Betriebe weniger CO2 pro Fläche verursachen, vor allem, weil sie eben keine synthetischen Dünger und Pflanzenschutzmittel einsetzen. Das ist auch vorteilhaft für die Biodiversität und die Bodengesundheit. Da gibt es viele Studien. Gleichzeitig braucht Ökolandwirtschaft aber auch mehr Fläche für den gleichen Ertrag und Biokühe, die rülpsen ebenso Methan wie konventionelle, wenn auch etwas weniger. Also man muss das wirklich differenziert sehen. Ebenso in puncto Gesundheit. Biogemüse kann zum Beispiel nicht mit Pestizidrückständen belastet sein, weil die ja gar nicht benutzt werden dürfen. Vom Vitamingehalt unterscheidet es sich aber nicht von dem konventionellen und Bio bedeutet eben auch nicht immer regional. Im Gegenteil, also es ist halt immer die Frage, ne, was ist einem wichtig und davon würde ich die Kaufentscheidung abhängig machen. Also das Bio-Obst aus Übersee, wenn ich kein Pestizid drauf haben will, weil ich zum Beispiel mein Kind damit füttere, ja, dann kann ich das so entscheiden. Mir sollte aber auch bewusst sein, dass das ökologisch wahrscheinlich die schlechtere Wahl ist, wegen Transport etc., als jetzt der Apfel aus der Region, der konventionell ist.
Aber sag mal, da gibt es da ja diese Siegel auch für, ne? Also Bio-Siegel zum Beispiel. Kann ich mich eigentlich auf die dann verlassen, wenn ich im Supermarkt bin? Weil du hast ja eben schon die Szene angesprochen, dass ich einkaufen gehe.
Genau, also es gibt definitiv vertrauenswürdige Siegel. Das ist in erster Linie das staatliche Bio-Siegel. Das ist dieses sechseckige Zeichen mit dem Schriftzug Bio. Das steht dafür, dass die Richtlinien der europäischen Öko-Verordnung eingehalten werden. Und sagt damit das Gleiche aus wie das EU-Bio-Siegel. Das ist dieses weiße Blatt aus Sternen auf grünem im Hintergrund. Die sind beide vertrauenswürdig, beide gewissermaßen Öko-Mindeststandard. Diesen Mindeststandard, den bilden auch die Siegel der Lebensmitteleinzelhändler ab, also zum Beispiel Rewe Bio, Edeka Bio oder Alnatura. Das ist so der Mindeststandard. Darüber hinausgehende Standards haben die Öko-Anbauverbände. Das sind zum Beispiel Demeter, Naturland, Bioland oder Biokreis. Die haben dann teilweise noch strengere Kriterien. Also man kann sich merken, die Begriffe Bio und Öko, die sind geschützt. Wer die benutzt, der muss mindestens den EU-Mindeststandard einhalten oder eben noch mehr.
Okay, das klingt dann ja eigentlich beim Einkaufen ganz easy, oder?
Ja, also zumindest, es wird immer gesagt, es ist alles so wahnsinnig kompliziert. Aber wenn man wirklich auf dieses EU-Siegel achtet, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg. Vorsichtig musst du sein bei Begriffen wie kontrollierter Anbau, naturnah. Solche Begriffe, die sind halt eher schwammig, nicht geschützt. Auch bei der Bezeichnung regional sollte man jetzt nicht pauschal besten Gewissens zugreifen, denn bei zusammengesetzten Produkten darf trotzdem knapp die Hälfte aus anderen Regionen kommen. Und auch so Siegel von so privaten Organisationen wie MSC bei Fisch zum Beispiel, das sagt auch bestimmte Dinge aus, aber es ist kein Bio-Siegel und somit kein Bio-Standard.
Okay, also nochmal für den Spickzettel für mich, wo Bio oder Öko draufsteht, da muss auch Bio drin sein. Bei anderen Begriffen sollte man jetzt nicht ganz so leichtgläubig sein beim Shoppen. Okay, vielen Dank für die Infos. Das war Astrid Kühn aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.
Gerne doch. Ciao.
Am Wochenende war ich einkaufen im Supermarkt und da hatte ich wieder so ein Boah, ist das teuer Moment. Weil eine Gurke kostet im Moment gerade 2 Euro. Und wenn man dann denkt, okay, aber dann verdienen ja wenigstens die Bauern was dran. Nee, das ist nicht unbedingt so. Und ich habe auch ein konkretes Beispiel, das ich euch ans Herz legen möchte. Im NDR Landwirtschaftspodcast 63 Hektar sprechen Stadtkind Kuhlage und die 30-jährige Landwirtin Maja Mogwitz über die Milchpreise. Die sind nämlich deutlich gesunken. Was heißt denn das für die Milchviehhalter? Wie viel Arbeit steckt eigentlich in der Milch drin und warum sind die Preise zumindest bei Milch gerade so niedrig? Das hört ihr in der Folge von 63 Hektar zum Thema Milch. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und damit bin ich raus für heute. Mein Name ist Nils Walker und ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht es gut. Tschüss.